Zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Ich glaube, es ist insbesondere für die deutschen Spieler und für die jungen Spieler einfach unfassbar wichtig und essentiell, Spielzeit zu bekommen. Man wird nicht besser, indem man 38 Minuten auf der Bank sitzt und dann die letzten zwei Minuten Schaulaufen macht.
Kontinuität ist wichtig, auf dem Trainerposten, auch auf dem Feld und ist im Basketball aber sehr selten.
Ja, was haben wir vor? Das wissen wir noch gar nicht so richtig. Wir wollen über die Liga sprechen, weil es das noch nicht so richtig gibt und weil wir sagen, ja, da muss es eine Plattform für geben.
Arttu, Albert, Kivimäki. Das Wichtige am Finnischen ist immer, dass man immer auf die erste Silbe betont.
Also quasi nicht Finnischen, sondern Firsten. Ehrlicher Basketball, es ist ein Stück weniger Show,
sagen wir mal, weniger T-Shirt-Kanonen, mehr Turnover.
Und damit ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge von Erstklassig, Zweitklassig, dem, ja, man kann so sagen, inoffiziellen Podcast zur Barmer Zweite Basketball-Bundesliga Pro A. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf die Zeit gemeinsam mit euch in dieser kommenden Saison. Ja, was haben wir vor? Das wissen wir noch gar nicht so richtig. Wir wollen über die Liga sprechen, weil es das noch nicht so richtig gibt und weil wir sagen, ja, da muss es eine Plattform für geben. Wir wollen Interviews führen mit Spielern, wir wollen Interviews führen mit Machern aus dieser Liga, weil wir einfach sagen, ja, diese zweite Spielklasse in Deutschland, die verdient auf jeden Fall mehr Präsenz. Da muss mehr nach draußen getragen werden. Und deswegen sind wir einfach gespannt auf die ganzen Episoden, die da in der nächsten Zeit kommen werden. Ja, ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe sehr viele Leute mit dabei. Wir sind insgesamt vier. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, würde ich vorschlagen, wir starten einfach mit so einer kleinen Vorstellungsrunde, wie man das kennt aus dem Kindergarten. Ich werfe einfach mal den Ball direkt ganz, ganz weit weg. Denn es gibt einen Kandidaten hier bei uns, der sitzt in Finnland.
Genau, das bin ich, Henki. Schönen guten Abend. ja, ich bin quasi die Sektion Suomi sozusagen, bin letztes Jahr ausgewandert und sitze in Finnland und bin dem deutschen Erst- und jetzt vor allem Zweitliga-Basketball natürlich immer noch sehr verbunden und dementsprechend sehr gerne aus der Entfernung mit dabei.
Da machen wir weiter mit der Person zu meiner Linken. Das bist du, ja.
Sagst du so. Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen. Mein Name ist Thorsten. Wir kommen hier alle aus Gießen und deswegen auch die Verbundenheit zum Erst- und jetzt Zweitliga-Basketball. Wir sind, ich glaube, man kann es so sagen, abgestiegen und beschäftigen uns jetzt gezwungenermaßen wieder mehr mit den Turnhallen und weniger mit den Arenen dieser Basketball-Bundesliga. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir alles noch entdecken werden auf unserer Reise. Vielleicht endet sie ja dieses Jahr schon, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Lukas, auch aus Gießen, auch dem Basketball hier seit 30 Jahren verbunden, schon mal eine kleine Zeit in der Pro A mitgemacht. Jetzt sind wir wieder mit.
Wann war das?
Ist schon so lang her. Es war sehr erfolgreich. Mal gucken, ob wir A mit dem Podcast und B mit der Saison daran anknüpfen können. Ja, ich freue mich drauf.
Ja, und dann mache ich den Abschluss. Ich bin Simon, bin noch nicht so lange dabei. Ich habe tatsächlich noch keine Pro A-Saison in Gießen erlebt. Erst seit 2015, war aber dann Hallensprecher bei den Jobsales Gießen 46ers und jetzt im Livestream, wo wir übrigens alle bis auf Henki tatsächlich auftauchen. Das heißt, wenn ihr da mal auf Sport Deutschland reinschaut, werdet ihr auf jeden Fall unsere Nasen irgendwann mal irgendwie in irgendeiner Form sehen.
Besser
das
ist der Podcast.
Grund, dass ich da nicht vorkomme.
Ich wollte nur sagen, besser ist der Podcast, da muss man die Radiogesichter von uns nicht ertragen.
Ja, und wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, die kommen aus Gießen, das wird ein gießenlastiger Podcast. Können wir euch die Sorge so ein Stück weit nehmen? Ja, wir werden natürlich über Gießen sprechen und werden da auch Querverbindungen ziehen, werden da immer mal so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber wir wollen natürlich trotzdem, wie ich es am Anfang gesagt habe, diesen großen Blick auf diese Liga werfen und wollen da immer so am Geschehen bleiben. Deshalb keine Sorge, es wird kein Gießen 46ers Podcast, zumindest kein reiner.
Und es gibt ja auch tatsächlich genug Gesichter in dieser Liga, die zumindest mal irgendwann in Gießen aufgetaucht sind oder sogar für Gießen tätig waren. Also denke man an Björn Harmsen, denke man an Brandon Thomas, denke man auch an Gastspieler, an die Seifert, die schon mal hier waren. Also ich denke, Gießen hat da so eine lange Basketballtradition, dass wir durchaus den einen oder anderen Anknüpfungspunkt auch zu den anderen Vereinen haben und darstellen können.
Ja, zumal es ja auch sehr viele Vereine gibt, die wir aus der Bundesliga noch kennen, wo man immer sehr gerne hingefahren ist und wo man jetzt seit gefühlt, also nicht nur gefühlt, ich glaube, ich war seit 10 Jahren zum Beispiel nicht mehr in Paderborn oder so und auf solche Gastspiele freuen wir uns wirklich sehr.
Es spielt Tübingen eigentlich noch in der altehrwürdigen Paul-Horn-Arena?
Ja, davon ist auszugehen, ja.
Wundervoll.
Ja, über die müssen wir eigentlich mal sprechen, über Tübingen. Ne? Letztes Jahr theoretisch die Chance gehabt, aufzusteigen, haben dann gesagt, okay, wir haben diese wirtschaftlichen Möglichkeiten noch nicht, die man eben braucht in der Easy Credit
BBL. Lag's an der Halle?
Möglicherweise. Ja, aber jetzt wieder diese Saison wieder vorne mit dabei. 3 Siege aus den ersten Spielen, 9 Spieler behalten im Kader. Das ist schon ordentlich, also muss man einfach mal sagen.
Ich bin auch ein bisschen gestolpert im Kader über einen Namen, Helmanis. Da wurde ich hellhörig in der Gießener Vergangenheit, auch der Sohn von der Legende Uwes Helmanis. Insgesamt finde ich ein sehr spannender Kader, den Tübingen da zusammengestellt hat.
Ja, und auch ein spannender Trainer, der ist, glaube ich, seit 2020 da und mit dem ging diese Entwicklung ja los. Der hat ja, glaube ich, angefangen, den Plan da in die Wege zu nehmen. Wir setzen auf junge Spieler, wir entwickeln das kontinuierlich und dann ging das ja letztes Jahr schon durch die Decke. Und dieses Jahr sind sie auch wieder gut gestartet. Ich meine, man sagt so, also ich zumindest konnte die Liga wirklich sehr schwer einschätzen und es ist auch immer noch recht unklar, finde ich. Es kann wirklich jeder jeden schlagen, aber die haben sich jetzt ja mit ihren drei Starterfolgen da vorne festgesetzt und auf den Helmanis bin ich auch mal gespannt, ob er ähnlich spielt wie sein Vater oder doch über das Filigrane kommt.
Der Tabellenrechner auf der Homepage der Pro A, großartiges Tool, sagt übrigens, für jede Mannschaft ist noch alles drin von Platz 1 bis Platz 18. Das heißt, die Liga ist vollkommen unausrechenbar.
Ja, aber Daniel Jansson, den du angesprochen hast, der Trainer, ist ja ein Finne, also hängt ja auch bei dir eine Verbindung irgendwie nach da oben. So ein Stück weit, der war ja letztes Jahr Trainer der Pro A, zu Recht muss man einfach sagen, weil der wahnsinnig viel bewegt hat. Und diesen Zusammenhalt bei dem Team, den merkt man ja jetzt auch, 74 Assists haben die schon gemacht, das ist der beste Wert in der Liga. Du merkst, wenn so 9 Spieler wieder auf einem Haufen sind, die sich kennen und die miteinander spielen.
Kontinuität ist wichtig, auf dem Trainerposten, auch auf dem Feld. Und ist im Basketball aber sehr selten. Also, dass so viele Spieler bleiben, gibt es ja wirklich, ja, fast kaum. Also Basketball ist ja der Sport, wo die meiste Fluktuation ist und von daher denke ich, ist mit Tübingen wirklich sehr zu rechnen.
Glaubt ihr, die hatten so ein bisschen auch das Gefühl, der Job ist noch nicht fertig? Also wenn man so gut gespielt hat und eigentlich in der Lage ist und die Rahmenbedingungen passen nicht, dass man dann als Team vielleicht auch irgendwie sagt, ey komm, lass uns das nächstes Jahr anpacken.
Und ich glaube, sie sagen ja, sie haben so einen 3-Jahres-Plan, womit sie dann irgendwie in die BBL aufsteigen wollen. Vielleicht dieses Jahr mit den Playoffs könnte vielleicht schon klappen. Auf jeden Fall nächstes Jahr. Und da musst du ja so einen Unterbau irgendwie schaffen. Und klar sagst du dann, wenn du das gleiche Team hast, kannst du es vielleicht nochmal erreichen, theoretisch. Es sei denn, es passiert irgendwas total Komisches, oder?
Ja, ich meinte auch mehr so von Spielerseite. Also, dass du als Spieler irgendwie das Gefühl hast, John Bryant hat da in Gießen ja mal von Unfinished Business gesprochen. Und dass du denkst, ey, wir sind eine großartige Gruppe, wir harmonieren zusammen. Lass uns das nächstes Jahr nochmal für den Verein angehen und versuchen, was geht.
Es ist eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Spieler jetzt auch den Verein verlassen haben, aber kann sein, dass sie sich gesagt haben, hier, wir haben es jetzt geschafft, aber wir konnten die Lorbeeren nicht ernten, wir wollen es jetzt nochmal versuchen, ja.
Und talking about Finnish Head Coaches, ich meine, das finnische Head Coaches haben bisher keine so schlechte Statistik im deutschen Basketball-Oberhaus, ja. Egal ob es die erste oder zweite Liga ist, man denke an Tuomas Iisalo zum Beispiel, genau.
Und da muss man ja auch sagen, ein Frankie Gnatovic wäre vielleicht nicht jetzt wieder in der Pro A, wenn da nicht noch ein Jonas Iisalo unterwegs gewesen wäre, der in Heidelberg übernommen hat für ihn. Auch das ist ja so ein Thema, was sich vielleicht gegenseitig irgendwie so ein bisschen bedingt hat.
Henke, kannst du uns sagen, wie man Arthur Albert Kivimäki ausspricht?
Warte, das muss ich kurz googeln. Sag nochmal.
Arthur Albert Kivimäki.
Kivimäki. Also mit 2 T, okay, also Arthur Albert Kivimäki.
Sehr schön.
Das Wichtige am Finnischen ist immer, dass man immer auf die erste Silbe betont.
Also quasi was? Nicht Finnischen, sondern Firsten.
Genau, Firsten.
Das ist ein guter Reminder, kann ich mir merken.
Schon, das wird schon ein Highlight für Instagram auf jeden Fall.
Ja, auch da der Hinweis, wenn ihr uns noch nicht folgt, gerne auf Instagram suchen nach erstklassig, zweitklassig, genauso auch auf Facebook, da sind wir auch vertreten, da werdet ihr immer mal wieder Einblicke bekommen in das, was wir hier aufzeichnen und was so unter der Woche passiert und was euch da vielleicht auch in der nächsten Folge dann erwarten wird, also da auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen. Werbung zu Ende.
Aber ich glaube Tübingen, also wo wir gerade bei Tübingen waren, so grob, ist für mich, also selbst wenn es jetzt erst der dritte Spieltag ist, aber gehört eigentlich oben rein in die oberen, ich sag mal, Top 4, vielleicht noch mit Jena und Vechta auf jeden Fall.
Ja, auch noch beide verlustpunktfrei sind, ne?
Genau. Und gleichzeitig, selbst wenn jetzt vier Teams, Quakenbrück, Trier, Schwenning und Kirchheim, noch keine Punkte haben, beziehungsweise noch keine Siege eingefahren haben, heißt das, glaube ich, noch gar nichts. Vor allen Dingen Quakenbrück, die ja
ich meine, die haben einmal ganz unglücklich verloren.
Ja, die jetzt zum Teil auch echt Pech hatten. Also ich meine, die waren gegen Gießen tatsächlich deutlich besser als Gießen. Hatten dann halt einfach, ne, haben dann den Buzzer wieder zum Glück, also zum Glück für uns und zum Pech für Quakenbrück noch zum Schluss reingekriegt. Und
ja, und gegen Dresden auch wieder knapp verloren. Also 84-82 ist jetzt auch nicht so weit auseinander. Am Anfang gegen Vechter kann man verlieren mit mehr als 20 Punkten, aber das andere war halt einfach bitter.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man so einen Buzzerbeater reinkriegt, dann gehst du ja auch mit einem ganz anderen Gefühl ins nächste Spiel. Und dann ist es vielleicht auch in einem nächsten Spiel, was wieder knapp ist, auch einfach ein bisschen schwieriger.
Ja, also diese 0,9 Sekunden, die es da am Ende waren können, die Saison, also für Gießen haben die, glaube ich, erstmal maßgeblich positiv beeinflusst, weil ich glaube, nach der Auftaktklatsche in Bremerhaven dann auch zu Hause zu verlieren, dann hättest du jetzt nicht in Nürnberg gewonnen, davon gehe ich mal nicht aus. Und für Quakenbrück kann das natürlich genau das gegenteilige Echo auslösen, dass die da jetzt wieder knapp verloren, da fangen die Köpfe jetzt an zu arbeiten, da müssen die beiden Coaches, Patrick Flomo und Chase Griffin, der ja auch Gießener Vergangenheit hat, wahrscheinlich weniger basketballerisch als mehr mental gerade arbeiten.
Ja, zumal sie auch die Wildcard in Anspruch nehmen mussten, weil sie eigentlich abgestiegen wären. Das tut natürlich auch weh, da bist du ja total in der Pflicht. Also keine Frage.
Habt ihr sonst noch Favoriten? Also Tübingen haben wir gehört. Vechta ist, glaube ich, auch gesetzt. Jena auch mit dabei.
Ich hatte noch so ein bisschen Leverkusen auf dem Zettel, aber dann hat sich da der Heinzmann verletzt. Die mussten auch auf der einen Amerikaner haben sie schon ausgetauscht und sind jetzt auch nicht so gut gestartet. Da muss man mal gucken. Hansi Knarrt hat da die letzten Jahre eigentlich einen guten Job gemacht, ob er die Mannschaft da wieder auf Kurs kriegt. Die hatte ich eigentlich auch Richtung Halbfinale auf dem Zettel. Und ich würde auch sagen, Gießen, da als BBL-Absteiger kannst du dich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, wir wollen Achter werden. Da denke ich auch, kann man die vorderen Plätze anpeilen.
Man sagt ja auch immer irgendwie so ein bisschen, wichtig ist eigentlich, wie wir im März spielen. Also natürlich ist es gut, jetzt früh in den Rhythmus zu bekommen. Gerade für Trier wird es wichtig sein, da schnell ein Erfolgserlebnis zu schaffen, um nicht so komplett in diese Abwärtsspirale zu kommen. Weil wie ihr sagt, das ist einfach auch ein Kopfding. Aber letzten Endes werden die Teams wahrscheinlich bis zum Ende relativ nah beisammen bleiben. Und dann werden die Playoff-Serien entscheiden, was spannend ist. Und da hat unter anderem Hansi Gnad schon bewiesen, was er in der Lage ist zu leisten mit seinen Teams.
Ja, letztes Jahr war ja auch Nürnberg, die waren, glaube ich, 20 Spieltage lang unter den ersten 3-4 Mannschaften und sind am Ende als 9. knapp an den Playoffs vorbei. Also die Saison ist lang, ja.
Also und das Fazit. als Standort einer deutschen Großstadt, der eigentlich Potenzial hat, ne?
Ja, haben wir ihre schicke neue Halle, die wir jetzt uns am Sonntag angucken konnten.
Thorsten Leibenhardt hat mal gesagt, Potenzial heißt eigentlich nur, dass da gerade ziemlich viel Scheiße ist.
Vielleicht können wir ja mal sogar die beiden, vielleicht können wir jetzt nach dem dritten Spieltag, wo eigentlich noch keiner weiß, wie die Sache ausgeht, unsere Tipps fürs Ende der Saison abgeben. Welche zwei Teams absteigen und welche zwei Teams aufsteigen und am Ende der Saison schauen, wer recht hat.
Warum eigentlich nicht? Gute Idee.
Und man hört jetzt gleich so einen Schnitt und Simon spricht einfach in einer völlig anderen Stimmlage als jetzt gerade.
Ja, die Aufnahme ist verschwunden.
Ja, dann haut raus. Henke, fang du an, wenn du den Vorschlag bringst.
Puh. Ich glaube,
Stopp. Bevor du dich festlegst, wollen wir das Ganze ein wenig interessanter machen und irgendeinen Einsatz in die Runde stellen, zum Beispiel ein gemeinsamer Grillabend oder einen Kasten Kaltgetränke oder was sie sonst so trinken?
Henke, wenn der Henke verliert, muss er uns einladen zuzüglich Anreisekosten.
Jawohl.
Ich hatte befürchtet, dass sowas kommt.
Gut, dann ist es gebongt, oder?
Jetzt bist du unter Druck, mein Freund.
Sollte ich...
Ein Bier kostet bei dir genauso viel wie ein Grillabend hier beim Simon.
Mit Anreisekosten. Mit
Anreisekosten. Okay, also egal wie wir es machen, ob ich gewinne oder verliere, wenn ich verliere, muss ich euch alle in die Sauna einladen.
Das ist ein Deal. Ich habe eine Frage noch. Wir hatten ja eben schon einen Grillabend, bevor wir gestartet sind mit der Aufzeichnung. Zählt das schon, falls ich verlieren sollte? Also Henke, ich schicke dir auch eine Wurst nach oben, das ist kein Problem. Aber.
Ich hätte noch die Frage, wenn ich verliere, muss ich dann mit dir in die Sauna? Gut, okay, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Leg los.
Wenn ich gewinne, dann lade ich euch in die Sauna ein und wenn ihr verliert, dann müsst ihr mit mir in die Sauna.
Das ist gut.
Sagen wir eigentlich, wer sportlich aufsteigt oder wer wir dann glauben, wirklich aufsteigt? Das ist ja leider auch immer so ein Thema für sich. Dass
ich würde noch wetten, wer eine Wildcard zieht.
Also machen wir es doch einfach. Sagen wir die sportlichen Aufsteiger und die sportlichen Absteiger am Ende mit dem Tabellenplatz. Alles, was dann drumherum passiert, wird sich ja noch zeigen. Da fehlen uns vielleicht auch der ein oder andere Insight, aber sportlicher Absteiger.
Okay, dann fange ich an. Ich würde sagen, Tübingen und Vechta sind meine beiden Aufsteiger. Ich gehe da ein bisschen auf Nummer sicher. Vielleicht ist es aber auch gar nicht Nummer sicher. Wer weiß. Und zwar in der Reihenfolge. Also Tübingen erster, Vechta zweiter. Und würde beim Abstieg Schwenningen und Bochum sagen. Schwenningen 17., Bochum 18. So leid mir es tut.
Dann mache ich mal weiter, weil das ist relativ ähnlich. Ich tausche nur, Vechta wird erster und Tübingen zweiter und absteigen wird als 18. Schwenningen und als 17. nicht Bochum, die wollte ich erst sagen. Jetzt. wer war das noch gleich?
Der hat Angst vor der Sauna.
Ja, richtig. Du hast mich komplett.
Wähle Weise.
Quakenbrück.
Gut, ich sage, aufsteigen wird Tübingen auf Platz 1 und ich tausche Vechta gegen Jena tatsächlich, weil ich glaube, dass sie ein bisschen stärker sind und dass Jena nach oben geht. Und absteigen bin ich auch bei Quakenbrück. Wahrscheinlich würde ich da sogar auf den letzten Platz gehen und Kirchheim. Weil da gefällt mir der Saisonstart bis jetzt auch überhaupt nicht.
Ja. Guter Tipp.
Ach, ist ja langweilig, wenn wir alle dasselbe in unterschiedlichen Ausprägungen sagen.
Kann für unsere Expertise sprechen oder voll dagegen, je nachdem.
Ja, komm, sag, dass Tübingen absteigt.
Das glaube ich nun nicht. Und das ist natürlich immer schwer vorherzusagen. Verletzungen, dies, das. Ich sehe Vechta tatsächlich auch als Meister. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich gebe Gießen mit Frankie den zweiten Platz. Weil ich glaube, dass die noch Potenzial nach oben haben und dass die im Laufe der Saison sich durchaus noch entwickeln können. Weiß man natürlich nie, in welche Richtung das geht, aber auch aus einem kleinen verbundenen Lokalpatriotismus kriegt Gießen Platz 2. Und Absteiger für mich aktuell Schwenningen und Kirchheim. Mag ein bisschen unfair sein, einfach weil ich bisher auch noch wenig von denen gesehen habe, das muss ich ehrlich zugeben, aber eben auch, weil ich bis dato wenig von denen gesehen habe.
Du willst nur in die Halle bei Gießen, ne? Deswegen sagst du, dass Gießen aufsteigt. Wir dürfen ja da nicht mehr reinkommen, weil wir es nicht nominiert
haben. Ich habe es nicht gesagt, weil ich eigentlich gar nicht so unbedingt will, dass wir direkt wieder aufsteigen. Ich finde es eigentlich ganz schön jetzt, zweite Liga. Ich habe bisher ja jedes Auswärtsspiel mitgemacht, auch die nächsten. Und in der BBL habe ich mir gedacht, was will ich in so einen Klatschpappentempel fahren? Habe ich eigentlich keinen
Bock. Ja, ist einfach echter, die Pro A, ne? Ja. Muss man einfach so sagen.
Es ging ja auch erstmal nur um sportlichen Aufstieg.
Ach so.
Es ging ja nicht darum, ob es dann tatsächlich so passiert, sondern nur, wer sportlich die Möglichkeit besitzt. Ja, absolut. Also wenn man sich überlegt, Tübingen, Paderborn,
Trier auch.
Das waren schon Highlightfahrten. Jetzt gerade Nürnberg war super. Auf Bochum freue ich mich.
Ja, Münster auch neu, aber auch, oder jetzt Bremerhaven, ich weiß gar nicht, in der Bundesliga, ich glaube 2008 und 2012 oder so mal in Bremerhaven und jetzt da direkt sind wir mit 30 Leuten hingefahren. Wäre das der erste Bundesligaspieltag gewesen, wäre niemand hingefahren.
Wer steigt aus der Bundesliga ab? Frankfurt.
Du sagst Frankfurt, dann sag ich Skyliners.
Sag ich höchst.
Na, aber das ist ja eigentlich relativ safe, oder? Also das muss man einfach mal so sagen, das ist ja nichts.
Ja. Vielleicht gibt es dann wieder Hessen-Derbys nächstes Jahr. Und wahrscheinlich gibt es sowieso nur einen Aufsteiger, von daher gleicht sich das dann aus.
Lass uns nochmal über Münster sprechen. Münster ist ja auch aufgestiegen in die Pro A mit Björn Harmsen, der A-Trainer ist, der war auch Trainer in der Pro B und der Sportdirektor ist da, ist ja auch eine interessante Personalie eigentlich.
Und glaube ich auch tatsächlich nur über die Liga-Erweiterung.
Richtig, genau.
Wildcard.
Ja.
Und mit Björn Harmsen auch einen ehemaligen Gießener Trainer, der glaube ich schon sehr viel gesehen hat in den Bundesligen, in den Deutschen.
Ja, und jetzt neues Projekt da. Also Münster, das war ja schon zu Pro-B-Zeiten, da war auch mal ein großer Artikel in der Big, dass da richtig Bambule ist in der Halle, immer viel los und war irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis die aufsteigen. Und letztes Jahr war es ja eigentlich auch sportlich top. Ich glaube, die haben in der Hauptrunde nur ein Spiel verloren, sind aber dann in der ersten Runde direkt rausgeflogen gegen Ulm. Da gab es erstmal lange Gesichter, aber dann ja doch am Ende die Ligaerweiterung und die Wildcard. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die sich schlagen.
Es ist interessant, dass es da im Umfeld, also zumindest wenn man sich so in deutschen Basketballforen umhört, ich will nicht sagen Unruhe gibt, aber zumindest jetzt nicht die große Zufriedenheit, wobei sportlich mit 2 Siegen aus den ersten 3 Spielen solide gestartet. Könnt ihr euch das erklären?
Ehrlich gesagt, habe ich jetzt, gut, ich habe Münster hier in Gießen gesehen beim Testspiel, aber wie das Umfeld in Münster tickt. Ich habe eigentlich auch gedacht, die Begeisterung da, dass die da das jetzt nicht so kritisch direkt sehen.
Ich glaube, was ich so mitbekommen habe, bezog sich die Kritik vor allen Dingen auf Björn Harmsen und seinen Umgang mit den Spielern, wo es dann durchaus die ein oder andere Frage dazu gab, wobei man ja auch sagen muss, es gibt viele Spieler, die mit ihm sehr lange, sehr gerne zusammengearbeitet haben. Ein Andy Seifert zum Beispiel hat sich jetzt überzeugen lassen und hat gesagt, komm, das ist mein Ding, nachdem er vorher wohl dem Vernehmen nach eigentlich geplant hat, ins Ausland zu gehen.
Und Andy Seifert ist ja jetzt auch nicht gerade ein günstiger Spieler, muss man ja auch einfach sagen. Ein guter deutscher Spieler, der kostet ordentlich, in der Pro A sowieso.
Für einen Pro A-Neuling ist das auf jeden Fall ein Wort, die Verpflichtung. Und Harmsen und sein, natürlich, also Harmsen ist ein spezieller Charakter. Wahrscheinlich muss man auch gucken, welche Spieler damit umgehen können. Er ist in Gießen beim belanglosen Spiel aus der Halle geflogen im Testspiel mit 2 technischen Fouls. Vielleicht entzündet sich es ein bisschen auch daran, dass sie das, weiß nicht, die das in Münster nicht ganz so gut heißen, wenn er da das Rumpelstilzchen macht und die eigene Mannschaft rund macht. Man muss sehen, wo es hinführt. Aber sportlich, denke ich, wird er Erfolg haben.
Übrigens ein weiterer Gießner an seiner Seite. Wer möchte raten, wer es ist?
Indings.
Indings. Indings.
Dann sage ich der Co-Trainer.
Ja.
Warte. Chad Neam Bradpoort.
Exakt, so ist es.
Aha, das war vor meiner Zeit.
Ja, der war, der hat doch sogar unter ihm hier gespielt.
Ich glaube, der macht Individualtraining mit den Schützen von Münster.
Ja, genau. Er zeigt ihm, wie man am besten als Power Forward an der Außenlinie, an der Dreierlinie steht und auf den Ball wartet und ansonsten eher wenig macht.
Ja, aber lass uns dann nochmal sprechen über Andy Seifert, weil das ist ja echt eine super spannende Personalie, dass so jemand nach Münster geht. Klar, er hat gesagt, okay, er hat jetzt studiert, er möchte also die ersten beruflichen Erfahrungen sammeln. Da wird ja auch ein gutes Umfeld da sein, aber das müsste ja eigentlich jemand sein, der richtig rasiert in der Liga, oder?
Habe ich auch erwartet. Also ich war im ersten Spiel, ich will nicht sagen enttäuscht, aber überrascht zumindest. Wobei ich glaube, im letzten Spiel hat er deutlich mehr abgeliefert und
ja, gegen Bochum hat er 21 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists. Das würde ich so unter rasiert vermerken, definitiv. Ja,
ist in Ordnung.
Gegen Hagen auch 14 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Das ist schon ordentlich. Also da ist er schon angekommen eigentlich.
Ja, und also die Klasse hat er natürlich. Also das ist gar keine Frage. Vielleicht hat er sich im ersten Spiel auch ein bisschen zurückgehalten und gesagt, okay, ich guck mal, wie ist so die Liga und was machen so meine Mitspieler und ich schätze ihn jetzt auch nicht so als den Typ ein, der da kommt und sagt, alles klar, Leute, ich zeige euch, wie das hier funktioniert. Ich bin der große Baller, gib mir das Ding und gehe aus dem Weg. Sondern er wirkte auf mich, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, auch wie jemand, der dann die Spieler eher an die Hand nimmt und ein Interesse hat an einem gemeinsamen Teamgefüge und dann je nachdem, was von ihm gebraucht wird, das auch der Mannschaft zu geben.
Ja, genau. Der Dominator in der Zone war er ja auch also in der Bundesliga natürlich ist das dann nochmal ein anderes Spiel am Brett. Aber das war ja auch nie so. Der war ja auch, also als Spieler dieser Qualität auch so lange dann in Bayreuth zu bleiben. Das bedeutet ja auch, man ist, also er ist auch, glaube ich, auf jeden Fall ein Teamplayer, der sich da gut einbringen wird. Aber natürlich sicherlich die dominante Figur im Angriff sein wird, ohne dass er da jetzt, ich würde sagen, er wird jetzt nicht jedes Spiel da komplett zerstören und die Double-Doubles auflegen. Dafür ist er einfach nicht der Typ. Aber eine ganz wichtige Personalie.
Was meint ihr, macht das ein Spieler manchmal auch, um einfach nochmal zu zeigen, wer er ist? Dass er einfach sagt, okay, ich gehe jetzt in die zweite Liga und dann spiele ich nochmal richtigen Basketball, weil in der Bundesliga war ja so, ja, war da auf jeden Fall auch mal dominant, aber
ich glaube bei Seifert tatsächlich nicht.
Okay.
Gibt vielleicht Spieler, die das machen, aber ich glaube, er ist da eher nicht so für ausgelegt.
Ich kann mir aber zumindest vorstellen, dass man sich dann in der zweiten Liga nochmal anders präsentieren kann. Vielleicht nochmal eine andere Rolle sucht, irgendwie auch nochmal eine Rolle ausfüllen will, die man vorher noch nicht hatte.
So der Herbergsvater so ein bisschen vielleicht auch mit seiner
Genau, so ein bisschen in die Richtung. Und wer weiß, letztlich sind es manchmal auch einfach Umstände, die nicht nur sportlicher Natur sind, sondern vielleicht auch einfach an einem Ort zu sein, wo man sich wohlfühlt, wo das Umfeld stimmt, wo das Konzept irgendwie stimmt, wo man den Eindruck hat, da geht noch mal was vorwärts irgendwie.
Ja, und ja auch der richtige Schritt
zu. Ich bin jetzt auch in Finnland und ihr in Gießen.
Ja, aber auch der richtige Schritt von ihm zu sagen, er hat jetzt studiert, er möchte jetzt berufliche Erfahrungen sammeln, ist ja auch gut, dass man einfach sagt, es gibt eine Zeit nach dem Basketball, die vielleicht nicht unbedingt in dieser Sportart liegt. Also muss man sich auch Gedanken drüber machen.
Ja, ich glaube, er ist ein intelligenter Spieler, intelligenter Mensch. Und das war so eine Gesamtentscheidung. Ich glaube, da, wie der Henke schon gesagt hat, da waren sicherlich sehr viele Faktoren, die da mit reingespielt haben, dass es am Ende die Meldung gab, Andi Seifert unterschreibt in Münster, wo wir sicherlich alle erstmal gedacht haben, wow, aber am Ende ergibt es wahrscheinlich für ihn am meisten Sinn.
Münster ja auch der Bruder von Per Günther unterwegs, Jasper Günther. Per Günther hat ja auch alles richtig gemacht, eigentlich zu sagen, er hört irgendwann auf. Da kleine Seitwerbung eigentlich so. Es gibt eine Dokumentation, auch aus Gießen, muss man dazu sagen, von Tim Krauser. Lief diese Woche hier im Kino wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich weiß nicht, was danach kommt, wo das veröffentlicht wird, aber das auf jeden Fall auf dem Zettel haben, auch außerhalb der ProA.
Würde ich gerne mal von den Eltern wissen, was sie sich gedacht haben, ihre Kinder Per und Jasper zu nennen.
Ja, Gedanken hatte ich auch schon.
Können wir vielleicht einladen, die Eltern mal hier.
Oder Jasper. Oder Per. Jasper, wenn du das hörst,
ruf uns an.
Der Vater von Günther hat ja auch schon in Gießen gespielt für den MTV in den 80ern. So sind sie alle mal hier.
Gibt noch zwei Gießener in der Liga, die aktuell ziemlich interessant sind. Center- und Point-Guard-Duo.
Ja, in Karlsruhe. Der Kone und Maurice Bloskota, die haben also vor allen Dingen im ersten Spiel richtig dominiert. Und auch weiterhin, ich glaube, Pluskota ist momentan beim Double-Double im Schnitt.
Richtig, 19,3 Punkte, 12 Rebounds im Schnitt und Kone mit 20 Punkten unterwegs. Freut mich auch für Kone, weil der ja immer so ein bisschen Verletzungsprobleme hat. Man nie so richtig weiß, wie lange spielt der, aber das ist, glaube ich, ein guter Schritt für ihn.
Ich glaube, der hat sehr, sehr viel Talent. Er hatte selbst ein bisschen Probleme mit sich selbst und natürlich mit seinem Körper. Und mal gucken, vielleicht war das für ihn auch mal der richtige Schritt, jetzt Leistungsträger in der Pro A und nicht irgendwie versuchen, wo komme ich vielleicht noch in ein BBL-Playoff-Team, was mache ich hier, was mache ich da, sondern einfach sich mal auf sich fokussieren und die Leistung sprechen lassen. Und das könnte wirklich gut gehen für ihn, ja.
Ja, und Bloskota ja seit Jahren eigentlich eine Konstante da in Karlsruhe, der macht einfach einen guten Job. War für ihn auch die richtige Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe weg aus der Bundesliga, gehe in die Pro A und bin dann eben bei diesem Team so dominant.
Ja, das ist auch ein interessantes Duo. Ich denke, die werden auch, ich habe jetzt von Karlsruhe noch kein Spiel gesehen, muss ich sagen, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass die beiden im Zusammenspiel auch Highlight-Potenzial haben.
Dann lass uns mal über Teams sprechen, wo es aktuell nicht so richtig gut läuft. Und das ist Leverkusen. Da hatte man ja eigentlich gedacht, okay, die starten wieder so richtig gut in diese Saison rein, nachdem sie jetzt vor zwei Jahren im Finale waren, dann im Halbfinale und jetzt irgendwie gar nichts, oder?
Ja, haben natürlich auch zwei Leistungsträger an Gießen verloren. Luis Figge und Luca Fincal. Aber haben natürlich auch den einen oder anderen gehalten. Ich glaube, deren Problem ist sicherlich, dass der Heinzmann jetzt verletzt ausgefallen ist. Ich glaube, das sollte deren Andi Seifert sein. Und das müssen sie jetzt erstmal wegstecken und irgendwie eine Lösung finden.
Ja, generell sehr viele Leute weggegangen. Quentin Gooden, JJ Mann, Marco Batschak, Ferenc Gille. Alles Namen, die man eigentlich gebraucht hätte. Dafür Haris Hujic zurück, der aktuell auch der Topscorer bei denen ist, aus Göttingen gekommen. Und generell, was ich auch spannend finde, Dejan Kovacevic aus Crailsheim als Center. Auch eine interessante Personalie. Aber trotzdem, es läuft nicht so, wie sich das Hansi Knarr wahrscheinlich vorgestellt hat für so einen deutschen Rekordmeister.
Ja, also ich kann vielleicht auch in der Personalplanung der eine Amerikaner, ich habe leider den Namen nicht mehr direkt parat, der wurde aber auch schon ausgetauscht. Und gut, das hat Gießen auch schon hinter sich. Das ist ja dann auch immer, bringt immer erstmal Unruhe in eine Mannschaft. Wenn du eigentlich den Kader fertig hast, du hast deine Vorbereitung gespielt, dann bricht dein Center weg mit 2,16. Ist ja jetzt auch körperlich eine Hausnummer. Dann musst du einen Amerikaner austauschen. Ich denke, das muss sich alles erst finden. Aber ich denke, Hansi Knarr hat da auf jeden Fall das Potenzial als Coach, die wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Ja.
Ja, Devin Thomas ist gekommen aus der britischen Liga. Gleiches auch theoretisch bei Trier, die ja letztes Jahr auf Platz 4 in der Liga waren. Dann im Viertelfinale tatsächlich gegen Leverkusen ausgeschieden sind. Und die haben auch nochmal nachverpflichten müssen, weil es eben auch überhaupt nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das, obwohl ja eigentlich wirklich letztes Jahr so das beste Jahr eigentlich war für die mit Platz 4. Also so gut waren sie noch nie nach einer Hauptrunde.
Ja, das zeigt, also in der Liga ist viel möglich. Man darf sich da nie zu sicher sein. Irgendwie auch Fechter hat sich das letztes Jahr, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt als Absteiger. Also die Liga ist, finde ich, schon recht unberechenbar.
Heißt also, den Tabellenrechner von der ProA-Homepage, direkt gelbe Tonne.
Naja, es ist alles möglich.
Ja, der lügt ja nicht.
Was es ja eigentlich wiederum sehr, sehr schön und spannend macht.
Genau, finde ich auch. Also man geht in die Spiele und rechnet jetzt nicht damit, dass man mit 40 in Bremerhaven auf die Fresse kriegt, sag ich mal. Und dann passiert es doch.
Ja, aber auch generell, dass Düsseldorf in die Liga kommt und so dominiert und auch so hoch gewinnt und so offensiv stark unterwegs ist, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, zumal deren Aufstieg ja gar nicht so geplant war. Die haben, oh, Moment mal, wir können ja aufsteigen. Dann sind sie aufgestiegen, haben es wahrgenommen, spielen jetzt wieder im Burgwächter Castello und haben da einen guten Start hingelegt. Haben in Bremerhaven den Spieß umgedreht. Da war Bremerhaven Gießen und die waren Bremerhaven.
Ist Amias zurück in Düsseldorf?
Ich hoffe nicht.
Der muss Höhle der Löwen machen. Keine Zeit mehr. Und das Musikquiz.
Ja, Musik wurde da immer viel gespielt. Noch mehr als Basketball in der Halle.
Es ist einfach, die zweite Liga ist eine wunderbare Mischung aus diesen klassischen, ich sag jetzt mal ganz böse, Fahrstuhlmannschaften, zwischen den Ligen so ein bisschen hin und her traveln und Standorten, wo man manchmal googeln muss, wo sie eigentlich liegen. Also ich glaube, wir alle hatten das Erlebnis mal mit Quakenbrück, ja. Oder mit Schwenning. Da muss man erstmal gucken, welches Bundesland muss man da eigentlich anreisen. Aber das macht es irgendwie aus. Das ist schön, dass auch die Hallen, ne, dass es wieder Schulsporthallen gibt, genau. Dass man zwischen, ja, ich weiß nicht, Retro-Halle wie in Leverkusen zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt gerade heißt, damals, als wir zum ersten Mal in der zweiten Liga waren, hingefahren sind, war es die Smith Arena.
Ja, genau.
Ich weiß aber nicht, wie sie heute heißt. Und dann hast du das Sachen, ne, dann hast du und eben modernere Hallen und dann hast du Klassiker wie Hagen, also das ist schon.
Oder Paderborn und oder wo ich rauf mich ja auch richtig freue, in den tiefsten Ruhrpott zu fahren. Da ja, fahre ich absolut. Doch lieber an einem Sonntag um 17 Uhr nach Bochum, als im Audidom da von Bayern München Z, weiß ich nicht, die gar keinen Bock haben, aber trotzdem mit 20 die Mütze voll zu bekommen und danach ein Tinnitus von deren NBA-Atmosphäre da.
Was glaubt ihr, welche Auswirkungen hat die deutschen Regelungen auf die Pro A?
Also dadurch, dass es ja auch jetzt zwei Mannschaften mehr sind als letztes Jahr, sind die deutschen Plätze ja nochmal umkämpfter gewesen, also die guten deutschen Spieler. Das hat auf jeden Fall eine große Auswirkung. Da muss man deutsche Spieler haben, die performen. Und
also für mich ist es tatsächlich auch vom Bauchgefühl her so, es gibt wenig diese dominanten Importspieler. Also natürlich hat jedes Team Imports und jedes Team auch gute, aber gerade so insbesondere die etwas stärkeren Teams, die machen sehr viel über geschlossene Mannschaftsleistungen und nicht über so individuelle Statistiken. Also auch wenn man mal einen aktuellen Blick auf die Topscorer wirft, das sind alles eher die Leute von den nicht kleineren Vereinen, aber jetzt von denen, wo man nicht unbedingt sagen würde, die werden jetzt am Ende der Saison alle um den Aufstieg mitspielen. Und für mich gibt das so das Bauchgefühl, dass die Teams da eher unterwegs sind, auch tatsächlich den Nachwuchs zu fördern. Und gerade wie Tübingen mit sehr vielen jungen Spielern, also ich glaube, fast alle der Leistungsträger sind am ältesten 23. Also sie haben, glaube ich, mit Tiljoscha Jünke, der da.
Der ist ja wieder zurück, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen älter.
Genau, mittlerweile. Der, glaube ich, 28, 29 so um den Dreh rum sein könnte. Und ansonsten der Großteil der Spieler alle so um die U23 unterwegs ist. Und für mich ist das auch ein Weg der Liga, dass es mehr und mehr um Ausbildung und um Spielzeit für junge Spieler geht und gar nicht so sehr um den einen dominanten Alleskönner, der da alles platt macht.
Aber ohne an Qualität zu verlieren, finde ich. Also man muss ja einfach auch sagen, die Pro A ist extrem stark. Also es war vielleicht vorher so das Image von wegen, ja, zweite Liga, ist ein kompletter Unterschied. Nein, definitiv nicht. Vielleicht bei der Infrastruktur, ja, das ist halt Schulsporthalle, aber bei den Spielern doch an vielen Stellen nicht mehr.
Wäre mal interessant. Also das wurde ja leider vor Jahren schon gekippt, dass die Pro A-Vereine mal im Pokal mitmachen können. Jetzt hatten wir in der BBL das Pokalwochenende. Wenn es da mal wieder in Anführungszeichen einen richtigen Pokal gibt, wo auch mal die Pro A mitmacht, wie viel enger dann die Spiele werden und ob sich da dann auch mal der eine oder andere Zweitligist dann durchsetzen kann. Ja.
Ich hätte noch eine Verständnisfrage an Thorsten. Meintest du, dass die kleineren Vereine eher auf ihre, sagen wir mal, Imports angewiesen sind, während die größeren Vereine sich das quasi so ein bisschen als Teamleistung, also so eine Grundqualität über den ganzen Kader hinweg haben?
Ja.
Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Interessanter Punkt, Herr Dlugosz.
Oh nein, jetzt wurde dein Nachname gesagt.
Das können wir ja.
Wir sind aufgeflogen.
Was mir übrigens besonders gut gefällt, wo wir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen über die Liga selbst gesprochen haben. Ich liebe mittlerweile die Livestreams auf Sportdeutschland TV, weil ich noch nie so viel wunderbare, in seiner besten Form wunderbare Dilettanz gesehen habe in der... In der Qualität der Streams.
Also du meinst jetzt außer in Gies.
Nein, das meine ich wirklich in aller Positivität. Ich finde es super herrlich anzuschauen, wie beispielsweise das Match, ich weiß nicht, ob ihr Bochum gegen Münster gesehen habt oder mal ein paar Ausschnitte gesehen habt, wie die Moderatoren da mitgehen und wie da die Mikrofone übersteuern. Ja. Und das ist großartig. Ich liebe das. Da hat jeder Livestream hat so ein bisschen Lokalkolorit. Da ist von jedem Team so ein bisschen was dabei. Und das ist für mich hier, der die Spiele leider aktuell nur per Stream verfolgen kann, ist das riesig. Das ist ganz großartig.
Ja, es fühlt sich alles echter an, muss man einfach sagen. Sowohl in der Pro A generell, aber auch in den Streams. Es ist einfach echt und einfach nah irgendwie. Wir hatten auch so ein Ding gegen Quakenbrück, dieser Buzzerbeater, über den wir eben gesprochen haben. Da haben wir als Kommentatoren auch geschrien, als würden die Lautsprecher gleich aus den Angeln kommen. Und keine Ahnung, wo diese Töne herkamen. Gar keine Ahnung. Aber es ist halt einfach diese Leidenschaft, die da mitspielt, ohne dass ich in dem Moment irgendwie für ein Team gewesen wäre. Also ich hätte Quakenbrück in dem Moment auch den Sieg gegönnt, weil sie waren einfach ein bisschen besser in dem Moment. Aber es war einfach dieser Buzzerbeater, der dich zum Ausflippen bringt. Und genauso ist das in ganz vielen Streams da auch. Und bei Bochum, das war bei so einem Dunking, das ging auch auf TikTok sehr viral. Wahnsinn, was da abging.
Und bei Magenta hätte ich mich jetzt aufgeregt, wenn irgendwie eine Slow-Mo irgendwie zu spät kommt und dann die nächste Aktion irgendwie killt. Und hier denke ich mir so, ach, es gehört so zur Zweitliga-Basketball-Romantik dazu. Dann kriegt man halt den nächsten Angriff nicht mit, aber hat dafür die Zeitlupe gesehen.
Ja. Muss ja nicht alles so hochprofessionell sein, siehe hier.
Ja. Das ist die Aussage dieses Podcasts.
Ich glaube übrigens, um nochmal darauf zurückzukommen, wie es im Pokal wäre, dass es tatsächlich schon einen Klassenunterschied gibt zwischen der Bundesliga und der Pro A. Also die Pro A hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, was die Qualität der Spieler angeht. Aber auch wenn man sich beispielsweise Andy Seifert anguckt oder Brandon Thomas, die in ihren Zeiten in Gießen aus diversen Gründen dann am Schluss nur noch eine kleine Rolle gespielt haben und der jetzt in Jena der Leistungsträger ist eigentlich, auf den man sich immer verlassen kann, wenn man irgendwie was Gutes braucht. Ich glaube, da merkt man schon, dass da die Pro A eben nicht die Bundesliga ist, sondern dass da noch ein anderes Niveau ist. Nichtsdestoweniger wird da gut gearbeitet. Und ich glaube, es ist insbesondere für die deutschen Spieler und für die jungen Spieler einfach unfassbar wichtig und essentiell, Spielzeit zu bekommen. Das merkt man immer wieder. Man wird nicht besser, indem man 38 Minuten auf der Bank sitzt und dann die letzten 2 Minuten Schaulaufen macht. Das hilft niemandem, sondern gerade junge Spieler brauchen Spielzeit, müssen auf dem Feld stehen, müssen auch Fehler machen dürfen. Das heißt, die müssen Verantwortung übernehmen dürfen, müssen den letzten Wurf entscheiden dürfen, ob sie ihn werfen oder weiterpassen. Und Harald Stein hat das mal in der Coach-Klinik gesagt, ich gehe auch mit dem Spieler unter. Das heißt, wenn er die Entscheidung trifft und ich habe ihn darauf vorbereitet, diese Entscheidung zu treffen und es ist dann im Endeffekt, er trifft ihn nicht oder was auch immer, dann bin ich als sein Trainer da und sage ihm, hey, es war trotzdem die richtige Entscheidung, die du getroffen hast und es ist nicht schlimm, dass du ihn daneben gemacht hast. Und das ist für Spielerentwicklung gerade in Deutschland essentiell. Und das, glaube ich, merkt man schon, dass die Qualität der deutschen Spieler, die da produziert werden und die sich zeigen können, im Verlauf der letzten Jahre deutlich angewachsen ist. Übrigens auch dank des Umbaus der NBBL und der JBBL.
Ja, das war eine wichtige Erfindung, sag ich mal, jedenfalls den Unterbau dazu haben und dann auch die verschiedenen Ligen verschiedene Quotensysteme einzuführen, dass du dann auch eine durchlässige Struktur nach oben hast. Und die deutschen Spieler sich da weiterentwickeln konnten. Ich meine, früher, wenn man mal den Bogen bis jetzt Alba Berlin, da waren es dann Johannes Herber und Philipp Ziener, die 2 Minuten 20 im Schnitt gespielt haben und jetzt gewinnen die mit einer deutschen Starting Five, sag ich mal, in der Euroleague mal ein Spiel, blöd gesprochen. Also mit 17, 18-Jährigen, die da ihre Verantwortung übernehmen, Spiele, das hätte es früher nicht gegeben.
Ja. Ja, und das zieht sich ja auch bis letzten Endes in die Nationalmannschaft. Also wir haben es bei der Europameisterschaft gesehen. Auch da sind mehr Leute neben Dennis Schröder, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidung treffen können. Und was so einem Team und auch einem Dennis Schröder unfassbar gut tut, dass da eben nicht nur ich will nicht Mitläufer sagen, aber einfach Rollenspieler neben ihm sind und ihm das Gefühl geben, er muss alles alleine entscheiden, sondern Leute, die in ihren Vereinen eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, da sind sie hingekommen, indem sie eben frühzeitig viel gespielt haben und nicht, indem sie in der Bundesliga dann Busfahrer 11 und 12 waren.
Wie kommen wir jetzt von Dennis Schröder wieder zu Pro A? In der Saison, wo wir abgestiegen sind, hat er sein erstes Spiel in Gießen gemacht, das weiß ich noch. Da sind wir jetzt wieder, da haben wir mit unseren Jugendlichen gespielt und Dennis Schröder kam mit 17, hat aber da noch nicht so den Faktor gespielt, sag ich mal, ja.
Das war jetzt dein Übergang.
Ja. Ja, aber es ist ein guter Übergang, weil wir wollten nochmal darüber sprechen, wie es denn eigentlich war, damals in der Pro A zu sein. Es gibt ja gute alte Zeiten, an die man sich zurückerinnert. Generell so dieses Gefühl, was die Pro A einem gibt. Ihr habt gesagt, ihr habt richtig Bock auf diese Saison, ihr freut euch darauf auf Pro A. Warum denn?
Also ich freue mich tatsächlich darauf, dass es wieder Vereine sind, gegen die man lange nicht gespielt hat. Dass es Hallen sind, in denen man lange nicht war, die eben eher so sind wie unsere, wie die Osthalle. Ich fahre wirklich lieber nach Paderborn als in die O2 World. Das macht einfach Spaß. Das ist
Mercedes-Benz Arena.
Ach, kann man mal durcheinander kommen. Sagen die Halle am Ostbahnhof. Also für mich ist tatsächlich so das Feeling gegen Mannschaften zu spielen, die man schon Jahre nicht mehr gespielt hat und die einem aber irgendwie, man denkt an Paderborn, weiß, okay, in der Maßbahnhölle, da war ich schon so und so viel mal, da ist das und das passiert, das gleiche in Trier, das gleiche in Quakenbrück. Diese Erinnerungen sind halt ein bisschen schöner und besser als, ach ja, Berlin, da war ich ja auch mal bei minus 50. Ich hab da Bock drauf, ja.
Ihr habt vorhin so ein schönes Wort gesagt, das ist ehrlich. Es ist ehrlicher Basketball. Es ist ein Stück weniger Show und ein Stück weniger pures Entertainment und aufgesetzt.
Ja? Sagen wir mal, weniger T-Shirt-Kanonen, mehr Turnover.
Brauchen wir einen Folgentitel, dann hätten wir ihn jetzt.
Absolut, absolut, das ist er.
Genau, und das trifft es eigentlich genau im Kern. Das sind viele Städte mit Basketballtradition, auch mit viel Basketball-Sachverstand im Umfeld, wo eben teilweise auch Basketball noch gearbeitet wird und wo das, jetzt habe ich das romantische Bild von dem Zechenarbeiter in Bochum, der nach Hause kommt und nochmal kurz auf den Freiplatz geht. Also ich glaube, es ist einfach ein Stück weit abgeschottet von dieser scheinenden Entertainment-Welt und etwas
wohl.
Genau, und etwas näher einfach am Sport, am Bier und an der Bratwurst.
Genau, zumal auch Paderborn, die waren jetzt, glaube ich, 10 Jahre nicht in den Playoffs in der Pro A und das ist für so einen Standort ja schon nicht so einfach wegzustecken, aber die sind immer noch dabei. Die waren letztes Jahr dann wieder in den Playoffs, die wollen es dieses Jahr, die haben mit Steven Esterkamp einen Trainer, den man noch als Spieler kennt und überall tauchen so Gesichter halt auf. Esterkamp ist da Trainer, dann haben wir in Nürnberg Derek Taylor gesehen, der früher mit Bamberg da als Daddy Cool die Liga aufgemischt hat und so. Man erkennt überall mal wieder Gesichter und es ist alles auch ein bisschen näher. Jetzt, ich war bei beiden Auswärtsspielen von den Gießenern, die Verbindung zu Fans und Mannschaft, das ist einfach irgendwie ein bisschen leichter. Die freuen sich, die drehen sich auch mal um, wenn man da irgendwie was ruft und machen den Daumen hoch während des laufenden Spiels. Die kommen danach, die bedanken sich ehrlich. Ist es weniger Distanz zwischen dem Ganzen.
Würdet ihr sagen, das macht es einfacher, Fans da reinzukriegen? Oder ist es genau das Gegenteil, weil es eben so ja ohne Show ist, weil es halt so ehrlicher Basketball ist, dass man da eigentlich, wenn man jetzt nicht den Bezug dazu hat, gar nicht so reinkommt? Weil klar, Bayern zieht irgendwie dadurch, dass sie da Show machen, dass da irgendwie ein cooles Rahmenprogramm geboten wird, auch wenn du nicht die Regeln unbedingt verstehst.
Ich glaube, in dem Moment, wo du bewerben würdest, dass hier alles ehrlich ist, wäre es schon wieder vorbei eigentlich. Ich habe so zwei Punkte, die ich mit der Pro A verbinde. Einmal ganz viel Nostalgie, logischerweise, weil ich 2012, 2013 damals so in die Gießener Fanszene mit reingekommen bin. Vielleicht kleiner Funfact noch. Ich hatte, wo die erste Idee zu diesem Podcast aufkam, gedacht, es wäre ein reiner Gießen 46ers Podcast. Ich dachte mir so, oh Mensch, da könnte ich aber mein in Anführungszeichen professionelles, meine Professionalität mal ausleben. Und dann im Laufe der Zeit wurde klar, dass es ein Podcast über die ganze zweite Basketball-Bundesliga Pro A war. Und da habe ich vielleicht gedacht, es muss auch jemanden geben, der die anderen gut aussehen lässt. Und das bin ich dann. also ganz viel Nostalgie. Wie gesagt, 2012, 2013 in der Saison, eine Abstiegssaison, zu den 46ers gekommen. als Gießener und das Spiel miterlebt, ich glaube am 22. Dezember gegen Ulm, wo man das letzte Mal gewonnen hat und ich glaube danach wurde nachts noch bekannt gegeben oder abends noch bekannt gegeben, dass der Verein insolvent ist.
Genau.
Und dann das Folgejahr ging es runter und dann Neuanfang wirklich bei Null mit Spielerpräsentation im Autohaus und Dennis Wucherer und wirklich alles bei Null und alles war
absolut. Deutsche, die für 500 Euro gespielt haben und ja.
Ja, und Salatgutscheine. Und genau, und da so die ersten Auswärtsfahrten gemacht, irgendwann selbst getrommelt und also da stecken ganz, ganz viele Erinnerungen drin irgendwie. Natürlich die alten Traditionsstandorte irgendwie gesehen, Leverkusen, Hagen, riesen Derbys gehabt. Also ich erinnere mich an Spiele gegen Würzburg, gegen Hagen. Das war wirklich eine Freude für jeden Basketballfan. Und dann hast du quasi, dann sitzt du jetzt hier quasi weit weg in Finnland und guckst dir das letzte Spiel mit dem Buzzerbeater gegen Quakenbrück an und siehst, wie die gesamte Mannschaft zu den Stehplätzen läuft, zur Stehplatztribüne. Und du siehst, wie diese Stehplatztribüne einfach komplett nach vorne kippt und fast die Bande umkippt aufs Spielfeld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Romantik, die ich toll finde, dass man ganz nah dran ist, dass man, ja, ich finde, du hast es auf den Punkt gebracht mit Turnover statt T-Shirt-Kanone.
Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man will. Also letzten Endes so ein Entertainment, ich gehe am Sonntagnachmittag dahin, lass mich 2 Stunden unterhalten, krieg eine coole Show, hab ein bisschen Dunkings, bisschen Fastbreak, bisschen Dreier und so, alles schön und gut. Das ist Entertainment. Ich glaube, es gibt aber auch ja ganz viele Leute, die irgendwie Sonntagnachmittag dann auf dem Bolzplatz stehen mit den gleichen 30 Leuten wie die letzten 20 Jahre und auch auf jedem Bolzplatz in Deutschland hört man am Sonntag die gleichen Sprüche. Und ich glaube, wenn es eher so ein Tick mehr um den Sport geht und um das gemeinsame Erleben und um was passiert da und nicht nur um das, ich lasse mich berieseln und gehe dahin und will 2 Stunden Unterhaltung, dann glaube ich, kann man damit sehr gut Leute ins Haus holen. Aber man muss eben bewusst sein, es geht da nicht rein nur um die reine Show und das reine Entertainment.
Aber man muss diese Leute halt auch finden. Ich glaube, es gibt immer weniger, die das wollen. Die meisten, man ist es ja, jeder ist es gewohnt. Du kommst nach Hause, drückst einen Knopf, kannst komplett unterhalten werden, musst nichts mehr dafür tun. Und dann erwartest du auch, wenn es gibt viele, die das erwarten, ich gehe in eine Halle, ja, dann macht mal schön, aber selber was dazu beitragen, Stimmung machen, weiß ich nicht, Choreos planen, dies, das. Das wird immer schwieriger und ich glaube aber, dass man in Gießen, man hat es jetzt auswärts gesehen, 30 Leute Bremerhaven, das hättest du BBL-Zeiten nicht gegeben. Ich glaube, in Gießen kannst du zumindest verschreckst du den harten Kern damit nicht. Ob du jetzt den Studenten aus, was weiß ich, aus dem Schwarzwald, der hierher muss, ob du den damit begeisterst, weiß ich nicht, aber es wäre eine Möglichkeit.
Also ich kenne einen Studenten aus dem Schwarzwald, den hat das sehr begeistert.
Genau, und wir hoffen, es gibt mehr und mehr davon.
Gut, dann würde ich sagen, wir beschließen damit erstmal die erste Folge, aber wir haben noch einen Special Part, den müssen wir einbauen, weil Henk hier so traurig war, dass es jetzt ein ganzer Pro-A-Podcast ist, dass er gar nicht so richtig zum Tragen kommt, hat er aber tolle Fakten noch rausgesucht, deswegen haben wir eine eigene Kategorie für dich geschaffen. Oder hast du noch was, Thorsten, vorher?
Nee, ich wollte nur sagen, Fakten, tolle Fakten ist vielleicht ein bisschen...
Hier kommt deine Bühne, Henki.
Unnützes Wissen. Unnützes Wissen über die zweite Basketball-Bundesliga, beziehungsweise heute die Pro A. Es gibt ja die Pro A seit 07, 08. Wusstet ihr, dass sowohl der erste Meister Nord noch, es gab ja Nord- und Südgruppe, der erste als auch der letzte Meister Nord der zweiten Basketball-Bundesliga Göttingen war? Allerdings 75, 76 beim ersten Mal als SSC Göttingen und 06, 07 als BG 74.
So. Ich habe gerade so ein bisschen die Szene bei Stromberg im Kopf, als er versucht, seinem Schalke. Chef zu erklären, was der FC Schalke 04 so alles geleistet hat. 1974, das erste Mal weiter, 1978, das letzte Mal unter, erst im Jahre 2000 änderten sich die Farben zum heutigen Blau-Weiß.
Ja, Göttingen, Fan, immer schon.
Wow, immer schön da, die Lokhalle. Das ist ein bisschen schade, dass die nicht mehr bespielt wird.
Und Göttingen tut es mir leid, auch weil meine restliche Familie dort lebt. Also sollte die diesen Podcast irgendwann mal anhören, herzliche Grüße nach Göttingen. Göttingen ist mir im Herz verbunden.
Hast du noch mehr?
Den nächsten unnützen Fakt hebe ich mir fürs nächste Mal auf.
Okay, dann freuen wir uns da drauf. Wir haben so groß angekündigt, dann kommt so ein Fakt hier. Na gut, ist okay.
Ich hatte noch überlegt, aber ich weiß nicht, ob das. Ich hatte im Zuge des Adlern-Spiels mit dem Deißler das Spiel gespielt. Wann hat Gießen das letzte Mal gegen Quakenbrück gespielt? Gibt es Tipps?
2013.
Das ist richtig. Gut. Und jetzt nennt mir doch mal Spieler, die ihr vermutet, die da bei Quakenbrück gespielt haben oder gern auch Trainer.
Bei Quakenbrück? Ja. Bei Gießen hätte ich vielleicht jemand.
Ja gut, das war halt die Jugendmannschaft da am Ende, ne? Aber
ach so, nee, dann hätte ich tatsächlich bei Gießen auch daneben gelegen.
Von Gießen wüsste ich nur Ossi Fassler.
Korrekt. Bei Adlern gäbe es den einen oder anderen Deutschen, sag ich mal, der in die gleiche Kategorie fällt, wo man sich denkt, wow. zusammen und dann ich wusste nur einen Spieler, das war, weil ich wusste Dimond Mellet, weil ich hatte das so dunkel in Erinnerung, dass die den nochmal quasi am Rollator zurück in die BBL geholt haben und ich habe mich riesig auf ihn gefreut. Das wusste ich noch und das war tatsächlich die Spielzeit, aber danach wurde es auch bei mir zappenduster. Den Trainer kennen wir zumindest alle.
War das durfte da der Flo das Ganze übernehmen in Quakenbrück? War nee. Das okay. Dann
keine Ahnung.
Stefan Koch?
Korrekt.
Das war genau, ich war mir unsicher. Ich wollte ja. Stefan Koch sagen, aber das wäre früher gewesen.
Tatsächlich ne? Stefan Koch und seine Co-Trainer Petro Kajes. Wer hätte das gedacht?
Echt?
Okay. Ja. Und ich glaube Tyron McCoy. Und dann die deutschen Spieler, die ich meinte, dass da dann einfach ein Jeff Strasser und ein Guido Grünheit noch rumgesprungen sind. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Kader. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Versuch, wäre so ein kleines Spiel.
War es nicht.
Das nächste Mal denke ich mir.
Netter Versuch, aber.
Das können wir ja vielleicht.
Wir müssen ja auch noch lernen. Wir haben ja noch Ausbaupotenzial. Wir sagen erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis zu diesen 51 Minuten hier am Ende, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns gerne eine Nachricht an. Nachricht@erstklassig-zweitklassig.de oder über Instagram, wenn ihr sowieso gerade da seid, um den Like da zu lassen oder über Facebook. Da könnt ihr uns natürlich gerne auch eine Nachricht da lassen oder natürlich in den Kommentaren auf der jeweiligen Plattform.
Können wir noch so, wie so im Supermarkt, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns allen und wenn nicht, dann nur Simon.
Es kommt ja eh nur bei mir an. Ich wähle dann weise okay, ja, aus, genau, ob ich es weiterleite ja. oder nicht, aber die ganz bösen Nachrichten gehen direkt an euch eigentlich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und wir hören uns demnächst wieder bei Erstklassig, Zweitklassig, dem inoffiziellen ProA-Podcast.
Tschüssli, bis bald.
Tschüssi.
Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der ProA-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.